darf das nicht unterschätzen. Was man sieht in der Ukraine, es ist brutal, es ist auch mit langen Armen und kalter Hand wird Mensch wie Material eingesetzt. Gleichzeitig ist es nicht eine Militärmaschinerie, wie wir sie gesehen haben beim amerikanischen Einmarsch im Irak, wo eine große gegnerische Streitmacht binnen Wochen geschlagen wurde und das Land erobert wurde. Das ist nicht annähernd das, was Russland kann. Vieles von dem, was wir gerade haben an Aufrüstungsdrang, der ist leider, der doch, muss man sagen, sehr übertrieben und ist einfach dem Geist von Angst und Panik geschuldet.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über den Dammbruch in Sachen Aufrüstung, der sich gerade in Deutschland und Europa vollzieht. Mein Gast ist Alexander Lurz. Er ist Experte für Abrüstung und Frieden und für die Organisation Greenpeace hat er eine Studie mit herausgegeben, die habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast zitiert, in der er und seine Mitautoren zeigen, dass die europäischen NATO-Staaten Russland militärisch jetzt schon überlegen sind. In der kommenden Stunde sprechen wir also darüber, warum die massive Aufrüstung zur Abschreckung Russlands nicht nötig ist und wie sie für Menschen in Deutschland, Europa und in der Welt zu mehr Unsicherheit führen wird. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ihr hört den Dissens-Podcast. Alexander, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Danke für die Einladung.
Ja, Alexander, jetzt ist beschlossen. Bundestag und Bundesrat haben in Deutschland der Schuldenbremsenreform zugestimmt. Und was uns heute hier interessiert, haben grünes Licht gegeben für massive Aufrüstung.
Ja.
Mehr Geld fürs Militär in Deutschland und in Europa, so ist der Konsens, sei nötig, um Russland wirksam abzuschrecken und sich von den USA unabhängiger zu machen. Alexander, du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Aufrüstung, hast für Greenpeace auch eine Studie mit herausgegeben, wo ihr zu dem Schluss kommt, die Aufrüstungspläne in Deutschland und Europa stehen in keinster Weise im Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohung, die von Russland ausgeht.
Ja.
Hätte mich mal für den Anfang interessiert, wie blickst du jetzt auf diese Entscheidungen in Deutschland und dann auch auf die massive Aufrüstung, die wir erleben werden? Und wird uns das viele Geld am Ende eigentlich dann auch mehr Sicherheit bringen? Was ist da dein Blick drauf?
Das war jetzt eine Überraschung in dem Sinne, wie schnell es gekommen ist, die Entscheidung, die Schuldenbremse zu reformieren. Ich hätte im Vorfeld auch gedacht, dass man eher den Weg eines zweiten Sondervermögens Bundeswehr geht, aber dass nochmal so ein Schritt unternommen wird, der der Bundeswehr mehr Geld zuführt, das war klar. Die Geschwindigkeit ist beachtlich dabei und ich finde sie auch problematisch. Ich finde sie im Hinblick auf die Demokratie problematisch, weil in der Kürze der Zeit fehlt der Raum und die Möglichkeit, das in der Tiefe zu debattieren, also für den Bundestag, aber auch für die gesamte Öffentlichkeit. Und das hätte es bei einer solch weitreichenden Entscheidung auch gebraucht.
Mhm.
Dabei muss man aber auch sagen, bislang ist ja nur entschieden, dass man die Möglichkeit hat, mehr zu investieren in die Bundeswehr. Und das wird auch geschehen, aber es ist noch nicht festgelegt worden, wie viel es dann am Ende sein wird. Wir haben ja verschiedene Zahlen, die im Raum zu finden sind. Das ist einmal die 2,7% des Bruttoinlandsproduktes für die Bundeswehr. Das sind dann umgerechnet 116 Milliarden. Wir haben aber auch 3,5%. Das sind über 150 Milliarden. Die Festlegung ist noch nicht getroffen. Ob sie in den Koalitionsverhandlungen, die gerade laufen, kommen wird, das wissen wir nicht. Aber der entscheidende Schritt ist nicht die Schuldenbremsereform als solche gewesen, sondern dann die Entscheidung im Hinblick auf das Budget, die folgt noch und das werden wir dann sehen in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, ich denke mal, wie viel es pro Jahr oder auf 10 Jahre gerechnet dann am Ende wird, da ist ja gerade von 500 Milliarden über 10 Jahre etwa die Rede, das ist wahrscheinlich dann die konservative Schätzung, das könnte am Ende ja auch auf 1 Billion hinauslaufen für Aufrüstung. Whatever it takes, hat ja Friedrich Merz gesagt, das werden wir dann natürlich sehen.
Ja.
Aber Alexander, um nochmal meine zweite Eingangsfrage aufzugreifen, macht uns das sicherer oder führt der militärische Zeitgeist zu mehr Unsicherheit am Ende? Ich denke ja Letzteres, denn die Entscheidung für massive Aufrüstung ist letztendlich auch eine Entscheidung gegen das Klima, gegen den Sozialstaat und am Ende auch gegen Instrumente internationaler Friedenssicherung. So, ne? Einerseits ist es ja gut, dass das Geld nicht aus dem regulären Haushalt kommt, andererseits werden wir es wegen der Zinslasten in ein paar Jahren dann mit enormen Belastungen für den Haushalt zu tun bekommen. Und das wird auch Verteilungskämpfe auslösen. Also Kohle fürs Militär und Sparpolitik für die breite Bevölkerung könnte dann am Ende, darauf könnte es hinauslaufen. Und das wäre dann auch Wasser auf die Mühlen der Rechten. Ne? Und dazu kommt, dass wir ja weltweit einen Aufrüsten sehen und dass friedenspolitische Initiativen unter Druck geraten. Also etwa die Finanzierung internationaler Organisationen, humanitäre Hilfe oder auch Entwicklungspolitik. Das alles wird, glaube ich, auch noch mehr unter Druck geraten. Und also ich denke, das alles wird Deutschland, Europa und auch die Welt unsicherer machen. Aber hätte mich interessiert, Alexander, wie du darauf blickst, was werden aus deiner Sicht global die Folgen sein, aber auch hier bei uns?
Ja, Also wir beobachten ja seit geraumer Zeit, und die Zahlen des IPR-Instituts zeigen das ja immer wieder, dass weltweit seit Jahren immer mehr für Rüstung ausgegeben wird. Also wir haben bislang, glaube ich, mehr oder weniger von regionalen Rüstungsspiralen geredet, aber die Schwelle zu einer globalen Rüstungsspirale ist wahrscheinlich, da bin ich auf das neue Gutachten von SIPRI gespannt, wie das bewertet wird, aber die Schwelle zu einer globalen Rüstungsspirale dürfte überschritten sein. Das bringt natürlich an sich Gefahr mit für die Stabilität. Mehr Waffen bedeuten nicht mehr Sicherheit, aber es ist eben auch so, dass wir ein enges Verständnis von Sicherheit natürlich dann etablieren und das finanzieren. Aus gutem Grund sieht man Sicherheit nicht so eng, nur aufs Militärische reduziert, sondern man sagt, für eine wirklich stabile Ordnung brauchen wir etwas wie die menschliche Sicherheit, das Konzept. Also einfach die Annahme, dass die verschiedenen Bedürfnisse einer Gesellschaft und Menschen erfüllt sein müssen, damit es Stabilität und Frieden und Freiheit geben kann, das ist überzeugend. Aber das ist ein Konzept, das Geld kostet. Wenn man sagt, wir brauchen Zugang zu Bildung, Gesundheit, sozialen Sicherungssystemen für möglichst alle Menschen und erst das bringt uns dem echten, dauerhaften Frieden näher. Ja, wenn wir dann knappes Geld in die Rüstung geben, dann fehlt es eben an anderer Stelle. Und wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland schauen, wir haben jetzt das 500 Milliarden Infrastrukturprogramm, wir haben für die Bundeswehr die Schuldenbremse aufgehoben, ob das jetzt 500 Milliarden mehr oder weniger werden, aber da ist enorm viel Geld jetzt auf den Weg gebracht worden und trotzdem haken die aktuellen Koalitionsverhandlungen an der Frage der Finanzen. Also selbst dieses Geld, was da bereitgestellt worden ist, reicht so nicht. Es gibt immer noch Defizite, wenn man sagt, wir wollen einkommensschwache Schichten finanziell besser stellen, wir wollen vielleicht eine Steuerreform machen. Also wenn man diese 500 Milliarden oder wie gesagt, wie die Summe sein mag, für die Bundeswehr in sowas fließen lassen würde, ja, dann hätte man natürlich auch einen wirklichen Push im Hinblick zu einer stabileren Gesellschaft auf den Weg gebracht. Dass man militärische Lösungen, da hauptsächlich in die Kategorien von militärischer Lösung denkt, das finde ich irritierend. Dass man da nicht breiter denkt, das ist etwas, was mich irritiert und frustriert tatsächlich.
Ja, ich denke auch, es wird sich bei uns in Europa und global rächen, einseitig da auf Aufrüstung zu setzen. Die Spielräume für Klimatransformation, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch eben für Entwicklungshilfe, die werden kleiner mit so einer Entscheidung auf jeden Fall. Und ich denke, das hat das Potenzial, dass Europa von innen heraus weiter kaputt geht. Ja? Also wie erklärst du dir eigentlich, dass wir da jetzt gelandet sind? Ne? Also mir scheint diese Debatte auch sehr von Angst und Panikmache getrieben zu sein. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie du die Debatte erlebst.
Ja. Ich glaube, das Stichwort war am Ende, dass das Entscheidende dabei, wenn ich Angst und Panik seit dem 24. Februar, seit der Vollinvasion in die Ukraine, ist der gesamte Diskurs hierzulande von Angst und Panik dominiert. Und in solchem Zustand trifft man auch keine rationalen und vernünftigen Entscheidungen. Vielleicht vergleiche das ganz gerne mit den USA nach 9/11. Der Angriff, so schrecklich er war, und ich glaube, wie alle, die das damals erlebt haben, wir waren schockiert und zutiefst getroffen. Und natürlich in erster Linie die USA selber und die Menschen dort. Gleichzeitig muss man sagen, die Reaktion auf diesen Terrorangriff war vollkommen unproportional. Man muss denken an die Invasion in Afghanistan, die Invasion im Irak, Guantanamo, den Drohnenkrieg, Einschränkung der Freiheitsrechte in den USA und. Das war eine Reaktion, die vollkommen in falscher Relation zum Angriff selbst stand. Und das lässt sich nur erklären dadurch, dass dieses Land im Markt verunsichert war. Nur in solche Stimmungslage können solche radikalen und unproportionalen Entscheidungen und Maßnahmen ergriffen werden. Und wir sind wahrscheinlich in der jetzigen Phase ebenso. Ich meine, gehen wir nochmal zurück zur Schuldenbremsenreform. Als Hauptbegründung hat das Gespräch zwischen Zelensky und Donald Trump im Oval Office gegolten, das auch vollkommen schiefgelaufen ist und die Behandlung Zelensky, da müssen wir gar nicht drüber reden, wie schlimm das war. Aber man kann doch nicht ernsthaft das heranziehen, um einen solch weitreichenden Schritt zu begründen. Man kann zum Schluss kommen, dass die Bundeswehr mehr Geld braucht, aber wirklich ein fehlgeschlagenes Gespräch, egal wie es intendiert war dabei, reicht nicht aus, um so weitreichende Schritte zu begründen.
Ja, wir können vielleicht nachher dann nochmal drauf schauen, was vielleicht angemessenere Reaktionen wären, irgendwie mit Blick auf, wie sich Europa positioniert, sei es mit Blick auf Verteidigung, sei es aber auch mit Blick auf eine USA, die unter Trump einen außenpolitischen und weltpolitischen Kurs eingeschlagen hat, der sich von jeder regelbasierten Ordnung, die noch da war, irgendwie distanziert, wo auch irgendwie ein Austritt aus der NATO ein Szenario ist, was diskutiert wird, wie wahrscheinlich es ist, sei nochmal dahingestellt, aber
ja,
was man zumindest nicht ausschließen kann. Aber lass uns vielleicht erstmal auf tatsächlich eure Studie zu sprechen kommen, die ich nämlich finde, die viel zu wenig rezipiert wurde. Ich weiß nur, dass Jan van Aken, aber das ist irgendwie auch die Linkspartei, die einzige Partei, die unter den demokratischen Parteien da irgendwie ein bisschen sensible dann noch argumentiert, dass der da mit den Zahlen auch ja durch die Talkshows tingelt. Aber darüber hinaus war mein Eindruck, dass sie zu wenig rezipiert wurde, eure Studie. Kannst vielleicht auch gleich nochmal deinen Blick drauf schildern. Aber ich hatte es schon gesagt, ne, ihr vergleicht da Russland und die NATO, aber nochmal spezieller Russland und die NATO-Staaten, die europäischen. Ne? Also schaut da auch, ne, was ist eigentlich, wenn man tatsächlich die US-Amerikaner, wenn man die rausrechnen muss, ja, wie steht dann die EU militärisch da mit Blick auf Militärausgaben, mit Blick auf wichtige Waffensysteme, mit Blick auf Truppenstärke und so weiter und so fort, ja, und wie steht Russland auf der anderen Seite da, und da kommt ihr eben zum Schluss, die NATO-Staaten, die europäischen, sind Russland überlegen, jetzt schon, vor jeder 100 Milliarden, die da jetzt noch reingepumpt werden. Genau, aber vielleicht erklär mal die Hintergründe zu eurer Studie, wie die eigentlich auch entstanden ist, und wie hast du die Rezeption eurer Studie wahrgenommen jetzt in dieser Debatte?
Also der Anlass, die Studie zu machen, war immer wieder die Behauptung, dass unter Willy Brandt über 3% für Verteidigung ausgegeben worden wäre, also 3% des BIPs. Das ist faktisch richtig. Es war auch so, unter Willy Brandt wurde mehr ausgegeben als in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber man muss auch sagen, dass die Bedrohungssituation im Kalten Krieg eine ganz andere war. Der Westen war viel kleiner und die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt war viel größer. Ich kann auch sagen, Deutschland war geteilt, Russland stand an der Elbe mit den eigenen Truppen. Also war dieser Vergleich immer total, der hinkt komplett, wenn man sagt, Willy Brandt hat genauso viel oder mehr ausgegeben. Willy Brandt musste viel mehr ausgeben, weil die Bedrohung wesentlich größer war. Und das war der Anlasspunkt, mal zu gucken, wie ist das Kräfteverhältnis eigentlich heute. Und dann haben wir im vergangenen Jahr die Militärpotenziale der NATO und Russlands verglichen. NATO allerdings inklusive der USA. Und der kleinere Teil der Studie war, das war eher ein Randaspekt, dass wir auch geguckt haben, wie sind die Kräfteverhältnisse zwischen den europäischen NATO-Staaten und Russland. Mhm. Wenn man den Gesamtvergleich nimmt, Russland-NATO, dann ist es eine enorme Überlegenheit der gesamten NATO inklusive der USA, ob das das Militärbudget ist, die Soldatenanzahl, Einsatzbereitschaft, die Rüstungsproduktion. Der einzige Punkt, wo es Parität gibt zwischen NATO, gesamten NATO und Russland, war der Atomwaffen. Da ist die Anzahl der Sprengköpfe ungefähr gleich. Wenn man jetzt geschaut auf den Punkt europäische NATO-Staaten und Russland, sieht man immer noch in den Teilbereichen eine große Überlegenheit der Europäer. Das betrifft vor allem die Großwaffensysteme und letztlich auch die industrielle Basis, die herrscht für Waffenproduktion. Das Übergewicht ist dann natürlich bei Weitem nicht mehr das, was mit der USA wäre oder was es gibt, wenn die USA mitgezählt wird, das ist klar. Die Frage nach der Rezeption der Studie, ja, die war tatsächlich, eigentlich war sie enorm. Man findet sie du hast es gerade erwähnt, in den Talkshows wird sie erwähnt. Wir wissen auch, dass sie bei den Grünen, bei der SPD gelesen wurde und auch teils positiv, teils negativ rezipiert worden ist. Aktuell wird sie gerade sehr angegriffen, einfach weil es so eine Studie ist, die dem Aufrüstungsgeist, dem momentan entgegensteht. Sie wird kritisiert, weil sie nicht komplett ist. Also jeder militärische Vergleich ist enorm schwer. Wir haben Dinge, die man nicht gut zählen können, die man schlecht vergleichen kann. Das ist beispielsweise die Kampfmoral von Truppen oder die Einsatzbereitschaft, die sehr schwer zu beziffern ist, oder der Rückhalt in der Bevölkerung, solche Dinge. Und wir haben uns auf das konzentriert, was man gut zählen kann. Das sind die Großwaffensysteme, das Militärbudget und solche Dinge. Und dann kann man natürlich sagen, am Ende kann man immer sagen, da fehlt was an der Stelle und das wird gerade gemacht. Aber insgesamt haben wir das so gut gemacht, wie es geht, so gründlich, wie es geht, eben gemacht. Und die Ergebnisse sind die sie sind. Und man kann sagen, vieles von dem, was wir gerade haben an Aufrüstungsdrang, der ist leider, der doch, muss man sagen, sehr übertrieben. Und ist das, um nochmal den Bogen zu schließen, ist einfach dem Geist von Angst und Panik geschuldet, den wir gerade haben. Hm.
Genau, vielleicht können wir mal auf ein paar Details schauen aus eurer Studie, vielleicht auf 6 wichtige Punkte, zum Beispiel Militärausgaben, Großwaffensysteme, die du schon erwähnt hast, wie Kampfflugzeuge, Panzer oder Artillerie, Truppenstärke, militärische Einsatzbereitschaft schaut ihr euch an, Rüstungsbeschaffung und Rüstungsproduktion und natürlich auch Atomwaffen.
Ja.
Also kannst du da vielleicht mal ein bisschen erläutern? Klar, du hast gesagt, mit den USA zusammen ist der Gap oder die Überlegenheit enorm. So, aber vielleicht schauen wir tatsächlich lieber mal auf die europäischen NATO-Staaten.
Ja.
Also wenn wir quasi Trump da aus der Gleichung rausnehmen müssen, denn auf den kann man sich, glaube ich, nicht mehr verlassen in Zukunft. Und da sollte sich Europa auch strategisch autonomer aufstellen. So viel, glaube ich, ist klar. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern anhand dieser 6 Punkte, wie aber selbst die europäischen NATO-Staaten Russland gegenüber noch überlegen sind in diesen Bereichen.
Ja, beim Militärbudget, also da haben wir Zahlen von 2023. Wir haben NATO-Zahlen benutzt und die Zahlen des SIPRI-Institutes aus Stockholm. Da haben wir noch keine aus 2024. Und wir hatten 2023 die Überlegenheit von 430 Milliarden US-Dollar auf Seite der europäischen NATO-Staaten gegenüber 300 Milliarden auf der russischen Seite. Wobei man diese 300 Milliarden, das ist ein wichtiger Punkt, diesen Kaufkraft bereinigt. Das heißt, man hat mit einbezogen, dass man in Russland einfach mehr fürs Geld bekommt, um es mal platt zu sagen. Also da haben wir eine Überlegenheit von 430 Milliarden zu 300 Milliarden. Bei den Großwaffensystemen ergibt sich auch, also bei den Systemen, die wir gezählt haben, das sind Kampfflugzeuge, große Kriegsschiffe, U-Boote. Auch da haben wir eine enorme europäische Überlegenheit. Beispielsweise bei den Kampfflugzeugen haben wir eine Übermacht von 2073 Kampfflugzeugen in Europa gegenüber 1026 auf russischer Seite. Ähnlich ist es auch bei der Truppenstärke. Da haben auch die europäischen NATO-Staaten mehr Menschen unter Waffen als in Russland. Militärische Einsatzbereitschaft hatten wir gerade schon. Das ist ein wichtiger Punkt. Da ist es schwierig zu sagen, was die europäischen Staaten alleine leisten können. Es gibt Beispiele in der Vergangenheit, wo es da an vielen Fähigkeiten eben gefehlt hat. Der Libyen-Einsatz 2011 ist ein Beispiel dafür, wo Frankreich und Großbritannien den Krieg gestartet haben. Und nach wenigen Tagen wurde klar, dass sie diesen Einsatz nicht ohne die Hilfe der USA weiterführen können. Also da gibt es Defizite auf Seiten der Europäer. Allerdings muss man auch sagen, wenn man jetzt auf den Krieg in der Ukraine schaut, der wird zwar von Russland enorm brutal geführt, wird aber auch nicht sonderlich effizient geführt. Das sind keine militärischen Operationen, wo man sagt, da ist eine Maschinerie, die ins Laufen gekommen ist, die durch nichts zu stoppen ist. Wir sehen ja seit 3 Jahren, dass eine eigentlich unterlegene Armee Russland die Stirn bietet und große Geländegewinne nicht zu erzielen sind. Genau, und dann haben wir noch, des Weiteren haben wir dann die Rüstungsbeschaffung und Produktion verglichen, wo man sagt, dass die Basis, kann man sagen, in Westeuropa und in Europa ist breiter. Wobei auch da zu sagen ist, Russland hat natürlich jetzt gerade umgestellt auf Kriegsproduktion. Da haben wir keine genauen Zahlen, aber da muss man sagen, es ist natürlich ein enormer Aufwuchs, der stattgefunden hat. Allerdings, das geschieht auch gerade in Westeuropa, wenn wir sehen, welche Kapazitätserweiterungen Konzerne wie Rheinmetall vornehmen, da ist die Dinge sind gerade im Werden, im Entstehen. Der 6. Punkt waren die Atomwaffen. Und da muss man sagen, dass Europa ohne die USA hier unterlegen sind gegenüber Russland. Russland hat wesentlich mehr Sprengköpfe, wesentlich mehr Trägersysteme. All das spricht an der Stelle für Russland. Wobei man eben auch dazu sagen muss, Frankreich und Großbritannien, die beiden europäischen Atommächte, sind beides Atommächte mit Zweitschlagskapazitäten. Das heißt, selbst im Falle eines Angriffes Russlands haben beide Staaten die Möglichkeit, noch zurückzuschlagen. Also die gegenseitige Vernichtung ist auch in diesem Fall garantiert und dementsprechend haben wir da keine Parität in der Masse. Aber natürlich ist die gegenseitige Vernichtung weiterhin gewährleistet.
Ja, ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, eure Studie, wann ist genug genug? Genau, vielleicht eine kleine Hausaufgabe für euch, die ihr hier zuhört. Lernt die Fakten auswendig und wenn es drauf ankommt, dann möchte ich, dass ihr die runterbeten könnt. Ne? Genau, also ich finde, das kann nicht genug wiederholt werden. Es gibt genug Abschreckung gegen Russland, was nicht heißt, dass man nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle was neu braucht, wenn zum Beispiel die USA wegfallen oder man sich nicht auf sie verlassen kann. So. Und es ist ja schon interessant zu sehen, dass auch niemand diese Zahlen, die ihr da publiziert habt, dass die niemand bezweifelt. Ne? Die Leute setzen sich einfach nur hin und sagen, es reicht halt nicht, wir brauchen mehr Abschreckung. Wie zum Beispiel Hofreiter von den Grünen bei Lanz. Also das fand ich schon einen bemerkenswerten Auftritt so, ne? aber ja, Angst macht wahrscheinlich dumm, ne, wie man so schön sagt. Und Rüstungskonzerne und manchen Politiker oder auch Journalie, die wittert vielleicht auch die Möglichkeit, ja, Europa noch mehr als militärische Macht zu platzieren auf der Weltbühne.
Ja, es ist wirklich bemerkenswert, dass die Studie nie an irgendeiner Stelle widerlegt worden ist. Keiner hat gesagt, oh, ihr habt die falschen Zahlen benutzt oder die Quellenbasis war schlecht oder so. Methodisch ist das sauber. Also man kann jetzt sagen, es gibt auch den Kritikpunkt, die Zahlen stimmen nicht mehr. Ja, da sagen wir, das sind Zahlen aus 2023, wir an der Stelle haben jetzt ein Jahr vorbei. Logischerweise haben die sich geändert an der Stelle. Also solche Vorwürfe bekommen wir dann schon. Aber an sich ist sie in sich stimmig. Man kann sie natürlich immer wieder erweitern und sagen, ja, ihr habt jetzt die Aufklärungskapazitäten nicht mit drin gehabt, ihr habt keine Satellitenverbindungen mit drin gehabt, solche Dinge, ja. Aber irgendwann wird so eine Studie dann auch zu kleinteilig. Und ich glaube, der Punkt ist der, wenn ich wirklich Angst habe, dann überzeugen mich auch keine Fakten an der Stelle. Hm. So, wir hätten jetzt noch 3, 4 weitere Bereiche da reinnehmen können. Und trotzdem hätte es geheißen, ja, Bereich 11, 12 habt ihr da nicht mit drin gehabt. Wie habt ihr denn die Kampfmoral bewertet, Russlands? Die ist doch viel höher. Oder wie habt ihr den Rückhalt in der Bevölkerung bewertet? Das sind so weiche Faktoren, da kommen wir an der Stelle nicht weiter. Und wir haben einen Teil von Leuten, auf deine Frage an der Stelle nochmal zurückzukommen, einen Teil von Leuten, die einfach Angst haben und ein paar von den Leuten, die gerade sehr stark vor Aufrüstung argumentieren, die nutzen die Gunst der Stunde. So, natürlich nutzt die Rüstungsindustrie die Gunst der Stunde, um neue Waffensysteme an den Mann zu bringen.
Du hast jetzt gerade schon die Ukraine erwähnt oder den Krieg Russlands gegen die Ukraine und wie dort es Russland trotz eigentlicher Überlegenheit dann in den letzten 3 Jahren nicht geschafft hat. Natürlich nur mit Unterstützung westlicher Waffen. So, da weiche ich zum Beispiel, und das habe ich im Podcast auch mehrfach schon gesagt, von der Linkspartei ab, ja, dass ich sage, okay, die Waffenlieferungen, so bitter sie sind nötig. Was nicht heißt, dass nicht auch mehr diplomatische Bemühungen in den vergangenen Jahren gut gewesen wären. Wobei, wenn man sich jetzt anschaut, wie Putin in Saudi-Arabien oder seine Leute sich geben, so, also da scheint nichts am Vernichtungswillen irgendwie auch nach 3 Jahren verloren gegangen zu sein. Also das sollte man sich auch nicht zu viele Illusionen machen, dass es da auch weiterhin Unterstützung militärischer Art braucht. Aber wenn wir mal auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine schauen, das ist ja vielleicht auch lehrreich dafür oder sollte eigentlich lehrreich dafür sein, wenn man darüber spricht, was ist eigentlich nötig, um über die Ukraine hinaus dann auch Europa zu verteidigen. Da ist natürlich das Baltikum als erstes. Und ich glaube, da muss man Putin schon ernst nehmen. So, also der hat sowjetnostalgische, revanchistische Großmachtsansprüche. Ja, also wenn er es könnte, dann wird er auch das Baltikum angreifen. So, ja. Also da brauchst du eine wirksame Verteidigung, definitiv. Aber es ist ja schon interessant zu sehen, Russland hat 20% der Ukraine eingenommen, aber verkämpft sich seitdem dort, und es gibt kaum in die eine oder andere Richtung Geländegewinne. Deswegen, wie bewertest du das vor dem Hintergrund jetzt der Aufrüstungspläne, die ja damit verargumentiert werden, ne, dass man eine wirksame Abschreckung, konventionell wirksame Abschreckung gegen Russland benötigt, ja?
Ja.
Dass Russland eine reale Bedrohung für Europa ist, zum Beispiel für das Baltikum, ne? Und da macht Putin ja auch keinen Hehl draus, wenn er es könnte, dann wird er auch danach greifen. Und gleichzeitig sehen wir eben, dass in der Ukraine sich der russische Angreifer, der russische Aggressor in den letzten 3 Jahren es nicht geschafft hat, die Ukraine sich einzuverleiben. So, also deswegen kannst du vielleicht mal sagen, wie geschwächt ist da eigentlich Russland bereits und was bedeutet das vielleicht dann auch für eine realistische Einschätzung der Bedrohungslage für Europa? So.
Grundsätzlich muss man sagen, dass der Angriff auf die Ukraine, wenn man die Ziele sieht, die Russland mutmaßlich zu Beginn hatte, nämlich die komplette Niederwerfung der ukrainischen Armee, den Sturz der Regierung Zelensky und mutmaßlich die Besetzung des Landes bis zur Mitte, vielleicht sogar noch mehr, das ist gescheitert in erheblichem, vollständigem Maße. Und das ist gescheitert schon wenige Wochen nach der Invasion. Da kann man sagen, es ist eine politische wie eine militärische Fehlplanung gewesen des Herrschers im Kreml und seiner Entourage. Und seither sehen wir eine brutale Kriegsführung. Wir sehen eine Kriegsführung seitens Russland, die auf beiden Seiten menschliche Schicksale sekundär erachtet. Natürlich, wir sehen die brutale Kriegsführung auch gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine. Wir sehen aber auch, wie eigene Soldaten kaum trainiert in Wellen gegen ukrainische Stellungen geworfen werden, wo sie eigentlich keine Chance haben. Also die Verlustraten sind enorm hoch. Und dass diese Form der Kriegsführung ermöglicht, überhaupt erst Geländegewinne zu erzielen, und die sind eben nicht beeindruckend groß. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr war es das Äquivalent von 3 bis 4 Mal der Fläche von Berlin. Das ist nicht viel, wenn man sich die Größe der Ukraine anschaut. Hinzu kommt der Verlust eines großen Teils der Schwarzmeerflotte, eigentlich eine Prestigeflotte Russlands. Davon ist das Flaggschiff gesunken, mehrere Landungsschiffe, also teures, sehr wichtiges Material. Und die Flotte wurde dann auch noch weiter in den östlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückgezogen, wo sie sicher ist vor ukrainischen Angriffen. Das ist militärisch ein Rückschlag, zeigt, wie verwundbar diese Flotte war, zeigt, wie schwach sie eben auch war. Bemerkenswert finde ich auch, es gibt eine Reihe von russischen Waffenentwicklungen der letzten Jahre, die auch, also schon vor der Beginn der Vollinvasion 2022 im Westen diskutiert worden sind, als die neuen großen Bedrohungen aus Russland. Unter anderem war das der neue Kampfpanzer Armata. Der hat schon dazu geführt, dass man in Deutschland geplant hat, der Leopard 2, der reicht jetzt nicht mehr, wir brauchen einen größeren Panzer mit einer stärkeren Hauptkanone und so weiter. Dieser Armata-Panzer wurde im Krieg gegen die Ukraine überhaupt noch nicht eingesetzt. Das ist ungewöhnlich, weil Militärs und Rüstungsindustrie haben natürlich den pragmatischen Blick auf sowas. Sie haben neues Material, sie haben Krieg, sie testen das, was dieses neue Material kann. Das hat Russland aber in dem Fall nicht getan. Der Panzer ist nirgends gesehen worden. Von russischer Seite heißt es, sozusagen der Krieg ist, also die genaue Formulierung weiß ich nicht mehr, sinngemäß, sie wollen den Panzer nicht opfern in einem solchen Krieg, den sie auch so gewinnen können. Das war sinngemäß die Formulierung, ist aber nicht glaubwürdig. Meine Vermutung ist eher, dass sie vieles von dem Material, das sie angeblich entwickelt haben oder das sie entwickelt haben, das angeblich überlegen ist, westliches Material einfach nicht wirklich einsatzfähig haben. Also man darf das nicht unterschätzen, was man sieht in der Ukraine. Es ist brutal, es ist auch... Ja, mit langen Armen und kalter Hand wird Mensch wie Material eingesetzt. Gleichzeitig ist es nicht eine Militärmaschinerie, wie wir sie gesehen haben beim amerikanischen Einmarsch im Irak, wo eine große gegnerische Streitmacht binnen Wochen geschlagen wurde und das Land erobert wurde. Das ist nicht annähernd das, was Russland kann.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Dieser Podcast hier braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Wenn du noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 3 € im Monat. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast hier und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt, das erfährst du in den Shownotes und dort natürlich auch alle Infos dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst. Geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Alexander Lurz. Er ist Experte für Abrüstung und Frieden bei Greenpeace. Na, ich denke auch die Realität, dass Russland nicht in der Lage ist, die Ukraine zu unterwerfen bis heute, das wirft zusammen, glaube ich, mit der militärischen Überlegenheit der EU-NATO auch nochmal ein Schlaglicht auf diese wahnwitzigen Aufrüstungspläne, die wir jetzt sehen.
Ja.
Was aber nicht heißt, dass es keine ernsthafte Diskussion darüber braucht, über die russische Bedrohung oder auch, wie sich Europa angesichts dessen, wie sich die USA unter Trump verhalten, jetzt auch autonomer aufstellen sollte und muss. Ja, also das brauchst du definitiv. Und da denke ich, bietet dir vielleicht auch die Situation sogar eine Chance, ja, sich da vielleicht auf einen neuen europäischen Kern an Militär- und Sicherheitsstrategie zu besinnen. So, also meiner Ansicht nach halt vor allem Landes- und Bündnisverteidigung in den Vordergrund zu rücken. Denn da war ja die NATO in der Vergangenheit unter US-Führung vor allem so eine Interventions-Weltpolizeiarmee. Und wer weiß, vielleicht ist jetzt hier die Situation, wo die USA quasi sich so ein bisschen rausziehen, dann auch die Chance da, Europa, Deutschland und die Bundeswehr mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung in Europa, gerade im Baltikum, auszurichten. So. Also irgendwie sich auf den Kern dessen zu beziehen, wofür man ein Militär aus meiner Sicht überhaupt rechtfertigen kann, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung, Demokratieverteidigung gegen einen äußeren Demokratiefeind wie Putin. Ne? Also den gibt es zweifelsohne eben nämlich auch. Ne? Also Linke pflegen ja zu sagen, so im Inneren ist der Feind so und das ist richtig. Aber manchmal kommt der Feind eben auch von außen mit Panzern angerollt. So, ne? Und gegen den brauchst du auch eine wirksame Abschreckung und Verteidigung.
Ja.
So, hätte mich interessiert, wenn man jetzt mal das alles mit reinbezieht, ne? Dass man sich unabhängiger machen muss von den USA, welche Defizite man da vielleicht halt auch europäisch oder bundeswehrseitig da hat aus deiner Sicht, über die es sich lohnt dann auch zu sprechen und über die wir sprechen müssen. So, ne? Aufrüstung pauschal nein, aber bestimmte Defizite muss man wahrscheinlich dann auch kompensieren und ausgleichen. Wenn du da so drauf schaust, Alexander, wo siehst du da Lücken bei den europäischen NATO-Staaten?
Was wir natürlich haben, ist seit 1990 wurde die Bundeswehr umgebaut von einer Landes- und Bündnisverteidigungsarmee hin zu einer Interventionsarmee. Dafür haben wir natürlich Dinge beschafft, die man dafür braucht, und Dinge abgeschafft, die man für das andere braucht. Das am meisten genannte Beispiel für das, was man abgeschafft hat, ist die Heeresflugabwehr, also Flugabwehr im Nahbereich. Das ist nichts, was man in Afghanistan gegen die Taliban brauchte, weil die hatten einfach keine Drohnen und keine Luftwaffe. Und da hat man das eben abgegeben. Das war ein Fehler. Dafür hat man beispielsweise Fregatten wie den Typ F-125 gekauft. Diese Fregatten sind optimal dafür, am Horn von Afrika Piraten zu jagen. Sind aber nicht wirklich brauchbar, um in der Ostsee gegen schwere Marineverbände Russlands zu kämpfen. Das erklärt natürlich in Teilen, warum manches fehlt und manches da ist, was man vielleicht jetzt in dem Maße nicht mehr braucht. Also die Planung, die Gesamtplanung ist in Teilen fehlerhaft gewesen oder folgte anderen politischen, militärischen Logiken, so die jetzt eben nicht mehr zutreffen, wo man dann aber auch die Frage stellen muss, wieso leben wir in einem System, das solche falschen militärischen politischen Ziele formuliert? Und wie können wir davon ausgehen, dass es jetzt die richtigen sind? Sollte man unbedingt anzweifeln. Natürlich gibt es, wenn die Amerikaner ihre Fähigkeiten tatsächlich rausziehen würden aus Europa, was sie bislang nicht getan haben, und die öffentlichen Verlautbarungen sagen das auch noch nicht, aber es kann natürlich passieren, dann gibt es Defizite. Man hat über Jahrzehnte Verteidigung gemeinsam geplant. Es wäre erstaunlich, wenn es eine jahrzehntealte Doppelstruktur gäbe, wo beide Seiten beides können. Es wäre vollkommen unlogisch, wenn dem so wäre. Die Frage ist, wo sind diese Lücken und wie groß sind sie tatsächlich? Man weiß davon, Lufttransportkapazitäten, Lufttankungskapazitäten, auch Aufklärung, da gibt es Defizite. Nur man muss jetzt mal schauen, wie hoch sind die eigentlich? Das wäre der erste Schritt, zu gucken, was sind die Defizite, und dann guckt man, wer beschafft davon was, in welchem Rahmen auf europäischer Ebene, wie macht man die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Staaten. Und wenn man diesen Plan hat, dann kann man am Ende auch irgendein Preisschild dranhängen und sagen, jetzt brauche ich tatsächlich 200% des Bruttoinlandsprodukts oder 300% oder eine ähnliche Zahl. Das sind die Schritte, die wir vorher machen müssen. Und dazu gehört auch, für Deutschland zu klären, welche Rolle will man eigentlich haben in einem solchen Verteidigungsbündnis oder einem solchen System. Bislang kann die Bundeswehr Auslandseinsätze zu einem gewissen Grad, Mali, Afghanistan, man ist die Drehscheibe der NATO in Europa. Man ist aber jetzt nicht die Macht, die an die vorderste Front geht. Dafür ist die Bundeswehr nicht unbedingt ausgerüstet für den Erstschlag oder den konventionellen Erstschlag gegen Russland mit Deep Strike Capabilities. Das hat man nicht. Und da muss man sich entscheiden, was möchte man werden an der Stelle? Was soll das Fähigkeitsspektrum der Bundeswehr sein? Will man weiterhin die Drehscheibe sein? Möchte man vielleicht auch die Auslandseinsätze beibehalten, diese Kapazitäten dafür? Daran hängt eben, was man an Material braucht und welche Kosten das hat. Aber das ist eine Debatte, die geführt werden muss. Braucht man die Kapazitäten für Auslandseinsätze beispielsweise noch? Welche Rolle wollen wir wirklich bei der Verteidigung haben? Und all diese Dinge müsste man eigentlich tun, bevor man dann sagt, Schuldenbremse reformieren und 3,5% oder 3% für die Verteidigung ausgeben. Also die Frage ist ja, warum haben wir diese Debatte nicht in der Breite, in der Öffentlichkeit? Das liegt eben daran, dass sich ein guter Teil der Leute in diesem Land, die sich politisch Gedanken machen, ob das in Redaktionen ist oder in NGOs, dieser Teil hat sich in den letzten 20 Jahren eher so darüber lustig gemacht, wenn die Bundeswehr mal wieder irgendwas nicht konnte. Das war so ein Schenkelklopfer auf einer Party. Weil man eben auch mit dem Militärischen nichts zu tun hatte, konnte man das witzig finden. Aber die richtige Frage wäre immer gewesen, wie kann das überhaupt sein? Wie kann es sein, dass die Bundeswehr Milliarden ausgibt, aber dann irgendwie Panzer hat, die nicht fahren können? Und warum kriegt man das nicht abgestellt? Diese Fragen hätte man sich 20 Jahre lang stellen müssen. Dann würde man vielleicht auch jetzt nicht da sein in einer Situation, wo Militärs und Rüstungsindustrie den Takt vorgeben und man selbst dann mehr oder weniger ahnungslos da steht und sagt, ja okay, die werden schon recht haben und die Lage ist ja bedrohlich, dann kaufen wir halt oder erhöhen das Bundeswehrbudget nochmal um 50% oder 100%.
Ich persönlich würde mir auch wünschen, dass man den Zweck eines Militärs sehr eng eben auf Landes- und Bündnisverteidigung eben beschränkt und daran alle nötigen Gelder eben bemisst, so. steht noch in den Sternen, ne? Wie da sich Europa dann auch zukünftig strategisch positioniert. Aber wenn wir mal von Russland als der Kernbedrohung, sage ich mal, der nächsten Jahre ausgehen und du schon gesagt hast, dass irgendwie in der Vergangenheit da die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung zurückgefahren wurde, ne?
Ja.
Wo sind denn dann heute mögliche Lücken? Wie groß sind die? Und lässt sich das irgendwie sagen, okay, wie viel Geld da eigentlich dann auch für nötig wäre? Vielleicht ist das nicht so einfach, aber dass unsere Zuhörenden vielleicht so eine Art von Einschätzung haben, von was für Dimensionen sprechen wir ja eigentlich. Und das sind vielleicht so alte Sachen wie irgendwie die Luftverteidigung, die zurückgefahren wurde, aber vielleicht auch neuere Dinge, ne? Also wir haben jetzt gesehen in der Ukraine,
ja,
wie krass dieser Krieg plötzlich zu einem Drohnenkrieg geworden ist. Ja? Also die meisten zivilen und auch militärischen Opfer gehen im vergangenen Kriegsjahr zumindest auf Drohnenangriffe zurück.
Ja.
Na, also jetzt die jüngsten Angriffe auf die Ukraine wieder waren Drohnenangriffe, sehr tödliche Drohnenangriffe, gerade für die Zivilbevölkerung so, ne? Also tief im Landesinneren auch so. Also dass da in Zukunft auch Drohnenkapazität, Drohnenabwehr und so weiter vielleicht auch ein größeres Thema ist neben den älteren Themen. Genau.
Das finde ich sehr schwer zu sagen. Also es gibt ein Bonmot, das heißt, man bereitet sich immer auf den letzten Krieg vor. Heißt übersetzt, man zieht die Lektionen aus dem, was man zuletzt gesehen hat und bereitet sich dann so vor, als würde sich das wiederholen. Ob das eins zu eins so passiert in einer Konfrontation zwischen EU, NATO oder europäischen NATO-Staaten und Russland, sollte man bezweifeln. Das heißt, die Lektionen, die man aus diesem Krieg jetzt gerade ziehen kann, sind begrenzt. Was zum Beispiel, wie sagte mein Bundeswehroberst, auch auf die Frage, wie viele Drohnen brauchen wir jetzt? Also ich fragte danach, also was er sich da vorstellt, da meinte er, naja, wir haben bald die F-35, wir brauchen nicht so viele Drohnen. Was er damit sagt, einfach, wir haben dann Gerätschaften, die nicht nur Dinge abschießen können, sondern unglaublich auch ein Datensammler sind. Die F-35 ist ein integriertes System, was wahnsinnig viele Daten und Aufklärungsdaten eben heranzieht. Damit kann man vieles eben auch abwehren.
Du musst für uns zuhören und, glaube ich, gerade sagen, was du damit meinst. Also meinst du das Kampfflugzeug F-35?
Das Kampfflugzeug, ja.
Und die ist in der Lage, mal irgendwie so, weiß ich nicht, 10, 20 kleinere Drohnen mal eben so automatisiert abzuknallen, oder?
Ja, die kann Drohnenbekämpfung, die kann auch Bekämpfung von Marschflugkörpern. Und sie ist natürlich auch ein Luftüberlegenheitsjäger und würde, eben wie der Name sagt, ne, würde dann eben den Luftraum beherrschen. Das ist etwas, was die Ukraine nicht kann und nicht hat. Die hat jetzt seit kurzem F-16-Kampfflugzeuge, die technologisch zwei Generationen zurück ist. Ob der Bundeswehroberst in seiner Einschätzung an der Stelle recht hat und man nicht so viele Drohnen braucht und die F-35, ich kann das nicht wirklich abschließend beurteilen. Ich sage nur, wir haben jetzt gerade viel davon gesprochen, es braucht noch mehr Drohnen. Das ist einfach sehr stark daran begründet, dass wir auf diesen Krieg schauen. Aber ob dieser Krieg wirklich das Role Model in Anführungsstrichen sein wird für den kommenden, das darf man bezweifeln.
Ja, verstehe. Aber sag vielleicht nochmal allgemein, Alexander, wo du Lücken siehst und was es denn konkret bedeuten würde, diese Lücken auch zu füllen. Also vielleicht auch mit einem konkreten Beispiel.
Ja, es gibt die Lücke von den Fähigkeiten, die man eben nicht hat oder unzureichend hat. Und dann davon hängt aber, oder zuvor muss man auch die Frage, was ich vorhin sagte, beantworten, was soll die Bundeswehr genau tun im Bündnis der NATO oder im Bündnis der europäischen NATO-Staaten? Und erst wenn man das beantwortet hat, kann man sagen, das und das brauche ich für die Bundeswehr. Dann definiert man oder erkennt man Fähigkeitslücken oder Fähigkeitsprofile, die man ausbilden muss. Gemeinhin kann man sagen, wenn man jetzt die europäischen NATO-Staaten in ihrer Gesamtheit sieht und eben guckt, was es bedeutet, dass die USA sich womöglich aus diesem Bündnis zurückziehen, dann haben wir eben Defizite bei der Aufklärung, Defizite bei Transportkapazitäten, Luftbetankungskapazitäten. Da gibt es enorme Defizite, aber da muss man auch gucken, was kostet es genau genommen, die auszugleichen und wie viele Staaten würden sich daran beteiligen. Wenn wir jetzt mal sagen, es gibt ein Defizit von 200 Transportflugzeugen. Ein A400M, das ist das Transportflugzeug, das bei der Bundeswehr gerade eingesetzt wird. Ich glaube, der Listenpreis lag vor ein paar Jahren bei 130 Millionen Dollar. Wenn man davon jetzt 200 kauft auf europäischer Ebene, wenn das jetzt die Lücke wäre, kriegt man natürlich für 100 Millionen, dann haben wir ein Preisschild an dem Ganzen dran. Genau, das ist dann auch nicht so viel, dass die Bundeswehr plötzlich um 80 Milliarden im Jahr ihr Budget erhöhen müsste. Vor allem, das tun eben auch andere europäische Staaten, erhöhen ja auch ihr Budget und mit denen zusammen kann man beschaffen und die Fähigkeiten noch poolen. Also erst muss man gucken, was soll die Bundeswehr können? Also welche Rolle soll sie einnehmen? Dann muss sie dafür können? Und dann habe ich die Frage, wie mache ich das im europäischen in der Zusammenarbeit? Und dann am Ende bestellt man und guckt, was es dann konkret kosten könnte.
Alexander, vielleicht können wir mal auf die Bundeswehr schauen. Es ist natürlich einerseits falsch, das hast du auch schon angemerkt, das macht ihr auch in eurer Studie, auf nationale Armeen zu schauen. Hier wird ja in der Debatte auch oft suggeriert und ich glaube, so kommt das auch bei vielen Leuten an. Gerade wenn man sich dann anschaut, okay, wie ist eigentlich der Rückhalt in der Bevölkerung jetzt für die Aufrüstung, dass die Bundeswehr alleine irgendwie in der Lage sein müsste, Russland zu schlagen oder Russland die Stirn zu bieten. Und dabei befindet man sich ja in der NATO in einem Militärbündnis, das ja auch regelmäßig auch gemeinsam übt miteinander, um auch zusammen schlagkräftig zu sein. So. Dennoch ist es natürlich ein Ding in der Debatte und auch nicht unwichtig, auf die Bundeswehr zu schauen. Wo gibt es da zum Beispiel Defizite, wo ist sie nur bedingt einsatzbereit? Also ich erinnere mich jetzt kam vor kurzem der jüngste Wehrbericht, der mal wieder festgestellt hat, es fehlen Waffen, es fehlen Munition, es fehlen bessere Kasernen, so, das wurde dort gesagt. Dann haben wir ja auch irgendwie immer die Chefinspektoren, die dann auch regelmäßig in der Presse verlautbaren, wie kaputt die Bundeswehr ist. Haben diese Stimmen Unrecht? Weil das ist so irgendwie mein Eindruck, ne? Also ich bin ja wahrlich kein Militärexperte, aber ich höre das dann immer und das wird mir auch gespiegelt von Leuten in meinem Umfeld, wenn ich sage, wir brauchen nicht mehr Aufrüstung, what the fuck? Also was geht hier eigentlich ab in diesem Land? Warum schreien alle danach? Dann wird immer gesagt, ja, aber schau dir doch mal unsere Bundeswehr an, da bleiben ja die Flieger stehen oder die Panzer oder irgendwie die Leute haben keine Munition, so. Ja. Deswegen haben diese Stimmen Unrecht, Alexander. Und wenn das so ist, dass es Defizite gibt, wie kann das eigentlich sein, dass ich nach 100 Milliarden Sondervermögen Anfang 2025 lese, dass die Bundeswehr keine Munition hat? Also das ist doch mit Verlaub gesagt, das ist Gaga. So. Und das hat natürlich mit einem kaputten Beschaffungswesen zu tun, mit dem du dich auch schon in der Vergangenheit viel beschäftigt hast, wo man sicher sein kann, dass mehr Geld zwangsläufig auch zu einem besseren Ergebnis führt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Wie kaputt ist der Laden und wie viel von den Milliarden verschwindet am Ende im schwarzen Loch?
Also es ist wirklich vielschichtig. Erst muss man konstatieren, dass die Bundeswehr eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren immer noch einen der höchsten Militärhaushalte der Welt hatten. Also Deutschland war immer in den Top-10-Staaten. Das war also nie ein Land, die Streitkräfte nicht mehr finanziert hätte. Es war immer ein gewaltiges Budget. Es wurde auch nach der Annexion der Krim, man hat darauf reagiert, indem man den Etat erhöht hat. Das ist erstmal banal, das, was man getan hat. Und zwar auch massiv von 34 Milliarden im Jahre 14 auf 52 Milliarden oder um die 50 Milliarden zu Beginn der Vollinvasion der Ukraine. Das ist ein Zuwachs von 50%. Der lässt sich auch nicht mehr mit Inflation oder sowas erklären, sondern es war ein massiver Aufwuchs. Und dann, wenn man dann nochmal 100 Milliarden ausgibt, wie in den letzten Jahren, also mit dem Sondervermögen, was auf den Weg gebracht worden ist, dann immer noch solche Leerstellen, Lücken sind, da muss man schon die Frage stellen, wie ist dieses System aufgestellt? Liegt das wirklich nur am Geld? Oder werden noch die falschen Sachen beschafft in einem falschen System? Das Beschaffungswesen der Bundeswehr selber ist dysfunktional. Wir haben vor 3 Jahren als Greenpeace eine Studie in Auftrag gegeben bei Michael Broska vom IFSH in Hamburg. Der kam zum Ergebnis, dass bis zu einem Drittel des Geldes, das in dieses System Beschaffung der Bundeswehr gepumpt wird, verloren geht. Das wären von den 100 Milliarden recht einfach gerechnet bis zu 33 Milliarden Euro. Von den 100 Milliarden sind irgendwohin verschwunden, aber nicht in die Kampfkraft der Bundeswehr gegangen.
Ein Drittel.
Genau, bis zu einem Drittel. Ja, also das System krankt halt an mehreren Stellen. Ganz grundsätzlich hat man in Beschaffung mehrere Ziele, die man gleichzeitig verfolgt, die aber nicht zusammengelegt werden können, die sich gegenseitig auch widersprechen. Man möchte zum einen natürlich für die Bundeswehr gutes Gerät haben, das ist nicht zu teuer. Das sind schon mal 2 an sich widersprechende Ziele. Man möchte aber auch die heimische Rüstungsindustrie fördern. Gleichzeitig versucht man auch manchmal europäische Kooperationen zu befördern im Sinne eines geeinteren Europas. Dann haben wir aber auch Wahlkreis- und regionale Interessen. Dann haben wir den Wahlkreispolitiker, der möchte, dass die Lürsenwerft in Bremen einen Tanker baut, oder Daniel Günther möchte, dass in Schleswig-Holstein die Fregatte gebaut wird. Solche Dinge. Das führt nicht dazu, dass danach nach militärischer Effizienz entschieden wird. Das sind 4, 5 verschiedene Ziele, die eben nicht zusammenpassen und das daran krankt dieses System. Man müsste es da fokussieren, müsste sagen, dieses oder jenes Ziel sollte unser primäres sein. Und dann hätte man zumindest eine kongruente Herangehensweise. Das geschieht nicht.
Alexander, dass das Beschaffungswesen kaputt ist, das wird ja auch medial breit thematisiert, so zumindest mein Eindruck. Warum ändert sich denn trotzdem nichts aus deiner Sicht und was müsste eigentlich passieren, damit es besser läuft? Denn ich denke mal, dass nicht so viel Geld in der Bundeswehr unwirksam verpufft, das muss vielleicht auch mehr skandalisiert werden. Ne? Also das ist Geld, das an anderer Stelle auch gut gebraucht werden könnte.
Ja, medial wird das thematisiert, mehr auf so einer anekdotischen Ebene und auch als zweiten Schritt vor dem ersten. Also wir haben jetzt seit 3 Jahren einen medialen Diskurs, wie viel Geld die Bundeswehr bekommen muss. Gerne in Relation zur BIP, wo wir eigentlich auch wissen, dass das kein vernünftiger Gradmesser ist. Oder eben, welche Waffensysteme man gerne noch kaufen würde. Und da haben wir auch absurde Zahlen. Einer fordert dann 2 Millionen Drohnen für die Bundeswehr oder sowas. Aber dass man wirklich guckt, was kann im Beschaffungswesen im Detail verändert werden, da fehlt mir tatsächlich die vertiefte Debatte. Weil es auch kompliziert ist. Also noch einen Schritt zurück. Boris Pistorius hat 1, 2 Maßnahmen ergriffen. Der bekannteste war der Zimmererlass eines Staatssekretärs, der ein paar bürokratische Hürden beiseite geschoben hat. Aber es ist so, als würde ich mit Hand auflegen Krebs heilen wollen. Wenn es so einfach wäre, das Beschaffungswesen zu reformieren mit 2 Erlassen, dann hätte Ursula von der Leyen es längst geschafft gehabt oder die Vorgängerinnen. Es ist wesentlich komplizierter und es war Schaufensterpolitik, die da gemacht worden ist von Pistorius an der Stelle. Die grundlegende Reform des Apparats ist man gar nicht jetzt angegangen. Das, die Begründung war natürlich, schaut auf die Ukraine, wie die Lage dort ist. Wir haben keine Zeit für bürokratische Reformen. Wir müssen jetzt schnell beschaffen. Langfristig gesehen, wahrscheinlich schon mittelfristig, führt das zu Riesenproblemen. Also die Produkte werden natürlich dadurch teurer, ihre Einsatzeffizienz ist wahrscheinlich weniger gegeben und wie der dritte Punkt ist meistenteils, sie kommen viel zu spät. Also eine Reform des Beschaffungswesens und der Strukturen drumherum ist sehr aufwendig, aber wenn man eine funktionierende Bundeswehr haben möchte, ist es letztlich unerlässlich, das zu tun. Die Frage ist, was kann man konkret tun, um das Beschaffungswesen der Bundeswehr zu reformieren? Wir haben auch da eine Studie gemacht vorletztem Jahr mit Michael Broska auch zusammen vom IFSH und haben eine Reihe von Empfehlungen formuliert. Und im Kern, also einer der zentralen Punkte, wo man Verbesserungen vornehmen kann, ist das parlamentarische Kontrollwesen, was ja existiert. Also es gibt ja den selten oder den ungewöhnlichen Fall, dass über Beschaffung der Bundeswehr, die höher sind als 25 Millionen Euro, also die Mehrkosten als 25 Millionen Euro, da muss der Haushaltsausschuss sein Okay geben. Das ist der einzige Bereich in der Haushaltsgesetzgebung, wo es so eine Einzelmaßnahme gibt. Also es gibt es nicht für das Gesundheitswesen, es gibt es auch nicht für die Straßenbau oder für die Deutsche Bahn. Also wenn die Deutsche Bahn 100 ICEs anschaffen möchte, dann geht das den Haushaltsausschuss nicht an. Das wird einmal im Jahr global festgesetzt, was überwiesen wird an die Bahn. Aber keiner guckt im Detail nach, was im Bereich 25 Millionen plus X ist. Das macht aber der Haushaltsausschuss bei der Bundeswehr. Und da sagen wir 25 Millionen, das ist, also die Summe stammt ungefähr aus dem Jahre 82, da war es die 50 Millionen D-Mark-Vorlage. Das sind aber jetzt über 40 Jahre vergangen. Wir haben 40 Jahre Inflation. Dementsprechend wäre es überfällig, aus 25 Millionen 50 oder jetzt die 100 Millionen Vorlage zu machen, das würde ermöglichen, dass Parlamentarier sich auf die einzelnen Beschaffungsvorhaben dann auch wirklich im Detail konzentrieren, weil es 25 Millionen ist so wenig, da kommen einfach zu viele Vorlagen, als dass man da im Detail prüfen könnte. Führt zum nächsten Punkt, wenn man den Bundestag sich anschaut, es gibt da zwar doch einiges an Mitarbeitern, aber so viele sind es dann doch wiederum nicht, um etwas so Komplexes wie ein Beschaffungsvorhaben zu prüfen. Das ist technisch anspruchsvoll. Es gibt so viele Winkel und Folgekosten bei diesen ganzen Systemen, die sind ganz, ganz schwer abzuschätzen. Der normale Parlamentarier hat einen Mitarbeiterstab von 4 bis 5 Leuten. In der Fraktion sitzen dann noch 1 bis 2 Spezialisten dazu. Und das ist es dann. Wenn man dann ein Beschaffungsvorhaben, wenn man dann vergleicht die F-35 mit dem Eurofighter und entscheiden muss, was man davon jeweils kauft, dann ist man als Parlamentarier auch häufig genug überfordert. Mir sagte mal ein Abgeordneter, wenn er sich informieren wolle über Waffensysteme, würde er zu den beiden Herstellern gehen, die ihm diese jeweiligen Produkte anbieten. Und was die dann jeweils über das andere Produkt erzählen, das wäre seine kritische Basis praktisch.
Okay.
Das fand ich eigentlich ganz smart, den Ansatz. Das Einzige, was dabei fehlt, ist eine Person, die ihm sagt, beide Systeme brauchst du nicht. Ne? Du brauchst ein drittes oder du brauchst gar keins an der Stelle. Und das BMVG, was ja dann eigentlich diese Instanz sein könnte, hat natürlich auch immer ein Interesse, eins von diesen beiden Produkten zu kaufen. Das heißt, was fehlt, ist eine unabhängige Beratung, die sagt nichts davon. So, und da würden wir ganz gerne im Bundestag eine Art Unterbau haben, Fachdienst, der die Parlamentarierin an der Stelle neutral und offen berät. Hm. Und der dritte Punkt, wir haben natürlich, ich hatte vorhin schon gesagt, zum Beschaffungswesen gehört auch das Wahlkreis und das Regionalinteresse. Es gibt Abgeordnete, die haben die Rüstungsindustrie in ihrem Wahlkreis sitzen und sitzen im Verteidigungsausschuss oder im Haushaltsausschuss und entscheiden mit darüber, was beschafft wird für die Bundeswehr. Das ist eine ganz offenkundige Interessenskollision. Zum Beispiel Henning Otte, der für die CDU im Verteidigungsausschuss sitzt, in dessen Wahlkreis ist Unterlüß, das ist der größte Rheinmetallstandort. Das ist klar, dass er natürlich regionalpolitische Interessen vertritt. Das ist letztlich auch der Job eines Abgeordneten. Das ist jetzt nicht per se falsch, nur muss er dann im Verteidigungsausschuss sitzen und darüber mitentscheiden, über die Ausrichtung der Bundeswehr. Natürlich hat er, ich will es nicht unterstellen, aber es ist sehr naheliegend, dass er natürlich eine Schere im Kopf hat und die lautet Rheinmetall an der Stelle. Also Personen, die Rüstungsindustrie in einem nennenswerten Umfang im Wahlkreis haben sollten, von der Mitgliedschaft entweder ausgeschlossen sein in diesen beiden Ausschüssen oder die Transparenz müsste man wesentlich höher setzen, als es heute der Fall ist, um solche Interessenskollisionen zu vermeiden oder zumindest aufdecken zu können.
Ja, gute Punkte auf jeden Fall. Wir können das gar nicht weiter vertiefen hier. Die Zeit ist schon zu fortgeschritten. Aber ein Aspekt, wo ich gerne noch eine Einschätzung von dir hätte, Alexander, ist, das fügt sich so ein bisschen an den Punkt, den wir eingangs gemacht haben, zu einem umfassenderen Sicherheitsbegriff. Ne? Da hatten wir eingangs drüber gesprochen. Gerade rückt ja die weltpolitische Rolle, die Europa in Zukunft spielen möchte, in den Fokus. Angesichts der Neuausrichtung der US-Außenpolitik, also Trump, der das transatlantische Bündnis in die Tonne tritt, auch ein NATO-Austritt ist nicht komplett auszuschließen, stellt sich also die Frage, wie Europa und Deutschland darin sich außen- und sicherheitspolitisch ausrichten werden.
Ja.
Wie blickst du auf diese Entwicklungen und was denkst du, wäre vielleicht auch für Europa sicherheits- und geopolitisch an Neuausrichtung geboten? So, also ich hatte ja vorhin schon gesagt und ich weiß nicht, ob es dabei belassen wird, eine enge Vorstellung von Landes- und Bündnisverteidigung. Ich sehe auch Stimmen, die jetzt eben die Chance wittern, dann auch Europa nochmal militärisch stärker im weltpolitischen Kontext irgendwie aufzustellen. Also ich meine, Putin und Trump machen keinen Hehl draus, ne, aus ihren imperialistischen Ansprüchen. Da haben wir die Ukraine, da haben wir Grönland, China, mit China ist das ganz ähnlich, hat seinen Hinterhof und so. Kommen wir irgendwie wieder auch zurück zu einer Welt, in der sich ja imperialistische Mächte so ihre Einflusssphären aufteilen und stellt sich auch die Frage, ne, wie sich da Europa und Deutschland darin dann in den nächsten Jahren positionieren und wie da vielleicht auch progressive Stimmen sich in diese Debatte einbringen können, gerade mit dem Blick auf eben Sicherheits- und Verteidigungspolitik. So hätte mich interessiert, wie du auf diesen Kontext blickst und was du dir wünschen würdest von vielleicht einem Europa in dieser neuen Weltordnung.
Ich finde es bezeichnend, dass jetzt, wo man in der Situation sich befindet, wo Donald Trump US-Präsident ist, Bündnissolidarität mit Europa faktisch aufgekündigt hat und in Teilen aufgekündigt, auf jeden Fall ein riesiges Fragezeichen an die transatlantische Zusammenarbeit gemalt hat, dass man in dieser Phase ist, die erste Reaktion ist praktisch die Bundeswehr von der Schuldenbremse auszunehmen, das heißt aufzurüsten. Das ist eine sehr einfache Antwort, aber ein sehr komplexes Problem genau genommen. Und wenn man mal schaut, ein Jahr zurückgeht, sehen wir, dass die Wahl von Donald Trump war ab März 2024 ein realistisches Szenario. Und es wurde zwischenzeitlich, hatte man gedacht, vielleicht wird es doch noch Kamala Harris. Aber eigentlich hätte man sich darauf vorbereiten müssen. Schon viel, viel früher und viel intensiver. Und dazu hätte eben auch gehört, dann eben nicht nur zu sagen, okay, welche Fähigkeiten militärischer Art fehlen jetzt noch, sondern man hätte auch mal eine eigenständige Ukraine-Politik machen können. Man hat praktisch, die letzten 3 Jahre hat man sich in den Windschatten von Joe Biden begeben. wofür realpolitisch sogar einiges gesprochen hatte. Aber eben im letzten Jahr bei Donald Trump am Horizont hätte man wesentlich aktiver werden müssen, eine eigenständige Rolle und eigenständige Ideen ausbilden müssen. Und hättest du eben auch gehört, zu überlegen, was ist eigentlich unser Konzept für eine Nachkriegsordnung Ukraine, Russland? Wie stellen wir uns vor, wer Waffenstillstände und Friedensabkommen überhaupt überwacht? Wer soll das machen? Die UN, die OSZE, sollen das europäische Truppen sein? Könnte man China mit einbinden, Indien, andere Partnerländer, also oder Länder und Partnerländer aus dem globalen Süden? Dafür hätte man eine Diplomatie beginnen müssen. Man hätte mal nach Delhi fliegen müssen, mehrmals, um das auszudiskutieren. Man hätte auch nach Beijing fliegen müssen dafür. Das wäre eine eigenständige Rolle und eine eigenständige Politik gewesen, die Europa hätte machen können. Das ist unabhängig von der militärischen Unterstützung der Ukraine. Darum geht es an der Stelle nicht. Es geht nur darum, dass man guckt, welche Möglichkeiten hat man und die intensiv nutzt, gerade weil man eben Donald Trump am Horizont hatte. Man kann ja nicht sagen, dass das, wo wir jetzt stehen, dieses Desaster letztlich, dass das über 3 Jahre sich ohne alternativen Weg abgezeichnet hätte oder dass es der einzige Weg gewesen wäre, hätte man gehen können. Also so, ja, so determiniert ist Weltpolitik dann auch nicht. Und das ist das, was in der Vergangenheit war. Das kann man sagen, das ist vergossene Milch. Aber wir haben vorher allein in der militärischen Kategorie gedacht und jetzt denken wir wieder nur im Rahmen militärischer Kategorien, das heißt Aufrüstung. Aber auch gerade jetzt müssen wir gucken, was ist möglich im Bereich der Diplomatie? Welche Rolle kann Europa in der Ukraine, in dem Ukraine-Krieg spielen, aber eben auch darüber hinaus? Und fragt das nach der weltpolitischen Rolle Europas. Ich würde es nicht wollen, dass das Europa Gleiches mit Gleichem vergilt. Und eben auch ein militärischer, weltpolitischer Player wird. Unabhängig von der Frage, ob Europa das kann überhaupt, ich würde es gar nicht wollen. Ich finde, das ist nicht die historische Aufgabe Europas. Es ist aber auch nicht wirklich praktikabel und muss auch nicht zu den guten Ergebnissen führen. Es gibt Alternativen und Ergänzungen, nicht nur Alternativen, sondern auch Ergänzungen zu militärischen Herangehensweisen. Und dazu gehört eben letztlich das Völkerrecht, ne? Die Einhaltung und die Weiterentwicklung des Völkerrechts. Das ist die Rüstungskontrolle. Das ist klassische Diplomatie. Wir diskutieren diese Begriffe oder diese Dinge so, als wären sie was für Gutwetterzeiten. Rüstungskontrolle, ja, das funktioniert ja heute nicht mehr. Aber wir machen Rüstungskontrolle nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie uns auch schützt. Das ist etwas, was wir für uns tun. Wir tun das nicht, damit man sich irgendwie besser fühlt oder NGOs irgendwie einen Erfolg haben, sondern man tut es, weil man dadurch mehr Sicherheit gewinnt für alle beteiligten Parteien. Und wenn man das so sieht, dann weiß man auch, es gibt Raum auch jetzt dafür. Es gibt Waffensysteme, die noch nicht reguliert sind. Teilweise sind das Weltraumwaffen, sind Cyberwaffen. Da kann man Anläufe machen zur kollektiven Sicherheit. Das sind Felder, wo da sehe ich Europa und hoffe, dass da auch was kommt und man sich nicht nur darauf konzentriert, 800 Milliarden für Rüstungsbeschaffung unter die Rüstungsindustrie zu bringen.
Was mich zum Ausblick nur vielleicht nochmal interessiert hätte, Alexander, es gibt derzeit nicht wirklich eine nennenswerte Opposition, sei es parlamentarisch oder auch außerparlamentarisch gegen das neue Aufrüsten. Die Linke insgesamt und auch die Friedensbewegung sind ja nach dem Angriffskrieg Russlands auch, ja, ich sag mal, orientierungslos und auch sehr gespalten. Ja. Da gibt es super integre Menschen in der Friedensbewegung und Organisationen auch. Es gibt aber auch einen großen Teil, der den russischen Angriffskrieg und das Putin-Regime verharmlost. Zum Beispiel das ganze BSW-Umfeld, ne, die dann auch als Partner rausfallen. Hätte mich interessiert, wie du da drauf schaust, auf so diese Oppositionslosigkeit oder vielleicht auch irgendwie, dass es keine wirkliche Friedensbewegung gibt, die jetzt angemessen Protest machen könnte. Und gibt es da vielleicht auch eine Chance aus deiner Sicht für eine Renaissance? Was müsste dafür passieren?
Schwierige Frage. Es wird die Zeit zeigen, was sich an Protest und Gegenmacht bildet dagegen. Ich bin der Historiker von Hause aus. Für mich sind direkt naheliegend, in die Vergangenheit zu schauen. Also ich glaube, wenn man zurückschaut auf den NATO-Doppelbeschluss, der Ende der 70er Jahre war, 79 habe ich jetzt im Kopf, da hat es auch eine Zeit gebraucht, bis zu großen Demonstrationen im Bonner Hofgarten eben kam. Also was braucht Anlauf? Das Erste, also wenn man jetzt heute draufschaut und sagt, da ist nichts, das heißt nichts, dass nicht noch was kommen wird. Das andere ist natürlich die Frage, wie geht man mit dem Krieg in der Ukraine um? Das spaltet natürlich enorm und erschwert Mobilisierung letztlich. Wenn man zurückdenkt an die 80er Jahre, man hat eben auch für Verständigung geworben, aber es gab eben nicht den offenen Konflikt in Europa. Das ist ein Riesenunterschied. Dieses Gefühl von direkter Bedrohung, das unterscheidet die Situation damals und heute sehr. Wobei ich finde es auch wichtig, das mal festzustellen und festzuhalten. Wir gucken manchmal, ich glaube, Robert Habeck hat mal gesagt, er würde heute nicht mehr verweigern, wie damals in den 80er Jahren, weil sinngemäß die Sowjetunion damals keine Bedrohung war, nicht wie heute Russland. Das ist ein extrem eurozentrischer Blick auf das Ganze. Ich glaube, wenn man Afghanen und Afghaninnen in den 80er Jahren gefragt hat, wie imperialistisch Russland ist oder die Sowjetunion, die Antwort wäre eindeutig gewesen. Das war ein brutal geführter Krieg in Afghanistan, der durchaus imperialen Zielen diente. Und trotzdem gab es eine Friedensbewegung in Europa und trotzdem, das ist der realpolitisch wichtigere Punkt dabei, gab es eine Abrüstungspolitik zwischen West und Ost. Es gab den INF-Vertrag von Reagan und Gorbatschow, der in Reykjavik unterschrieben worden ist, 85. Also man hat, obwohl man gesehen hat, dass die Sowjetunion brutal Krieg führte, hat man gleichzeitig Rüstungskontrollabkommen angestrebt. Einfach, und da komme ich zu dem Punkt zurück, den ich vorhin schon hatte, man macht Rüstungskontrolle nicht für den Gegner, sondern macht es für sich selbst, damit man Sicherheit gewinnt. Und auch das, diese Möglichkeit steht heute eben offen.
Alexander, nur zum Ausblick. Die Zeichen der Zeit, die stehen gerade auf Aufrüstung. Und es wird alles andere als einfach, diesen militärischen Zeitgeist zu drehen. Ja. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, wie irrational die Debatte geführt wird. Vielleicht kannst du nur zum Abschluss mal sagen, was würdest du dir für eine bessere Debatte zur Rolle der Bundeswehr und zur Verteidigung in Europa und Europas Rolle in der Welt wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich über die Rolle, die die Bundeswehr haben soll in der Verteidigung, breit debattiert und dann zu Lösungen kommt, die auch breit getragen werden. Ich wünsche mir, dass man wegkommt von rein auf Zahlen schauen und dann Gelder zur Verfügung stellt, die dann irgendwo abfließen. Das braucht, ist schon angeklungen in diesem Gespräch, das braucht Reformen im Beschaffungswesen, aber auch in der Struktur der Bundeswehr, um Geldverschwendung zu vermeiden. Das ist das eine, das ist aber sozusagen innerhalb des Systems gedacht. Gleichzeitig braucht es eben das Rausgehen out of the box, ne? Dass man jetzt nicht diesen Weg immer weiter beschreitet, sondern gleichzeitig die Instrumente, die eben auch zur Verfügung stehen. Diplomatie, Völkerrecht, Rüstungskontrolle, Entwicklungszusammenarbeit und. Dass man das gesamte Instrumentarium nutzt in der Außensicherheitspolitik, wie sie sich eben darstellt. Und da habe ich die große Hoffnung, dass wir da in den nächsten Jahren durchaus wieder hinkommen, weil das Potenzial gewaltig ist und vielleicht, weil es einfach auffallen muss, wie reduziert der Ansatz ist, der in vielen Teilen gegangen wird.
Super, Alexander, ich danke dir vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Danke dir.
Sehr gerne, danke.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Alexander Lurz. Er ist Experte für Abrüstung und Frieden bei Greenpeace. Wenn ihr euch für ihn oder die Studie zum Kräftevergleich NATO-Russland interessiert, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da habe ich ein paar Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann noch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.